Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken.
Wir befinden uns im ersten Petrusbrief, Predigtreihe. Heute und in einer Woche haben wir nochmal eine Predigt aus dem 1. Petrusbrief. Und der Text für heute, 1. Petrus 5, 1 bis 4, überschrieben mit gute Leiterschaft. 1. Petrus 5, 1 bis 4. Die Ältesten unter euch ermutige ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen werdet, der Erzhirte oder Oberhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Vor einiger Zeit sagte eine mir bekannte Christin: Ich höre nur noch auf Gott. Ich lasse mir von keinem Menschen mehr was sagen. Und das so auch im gemeindlichen Umfeld. Und da steckt natürlich auch eine Geschichte dahinter. Vielleicht auch manche Verletzungen, manche Narben, manche Enttäuschungen. Und vielleicht oft wurde heißer Wind gemacht von oben her in der Gemeinde. Man hat sich darauf eingelassen und am Ende war es kalte Asche, aber nie wurde ein Wort darüber verloren. Und so sagte sie sich wohl: Ich höre nicht mehr auf Menschen, sondern ich höre nur noch auf Gott. Von sonst lasse ich mir von niemandem etwas sagen. Verständlich. Und der ein oder andere denkt vielleicht im Herzen: Ja, kann sein, und vielleicht sitze ich deswegen auch heute Morgen hier. Aber ist es richtig? Ist das die Lösung in Anbetracht von Fehlern in der Leiterschaft, von Fehlern der Verantwortlichen? Ist das die Lösung? Ihr erinnert euch vielleicht an den ersten Korintherbrief. Da geht Paulus auf Spaltungen in der Gemeinde ein. Und gerade in Kapitel 1, wo dann er aufgreift, dass die einen sagen: Wir gehören zu Apollos. Nein, wir zu Paulus. Nein, wir zu Petrus. Man hatte aus den Dienern und Verantwortlichen, die Vorbild sein möchten, Idole gemacht und sie ganz oben hingehängt, schier vergöttert. Und dann gab es noch eine vierte Gruppe, die sagten: Und wir des Christus. Also wir brauchen keinen Paulus, keinen Petrus, keinen Apollos, sondern wir direkt des Christus. Wir hören nur noch auf Jesus, was er mir so sagt oder in seinem Wort sagt, aber sonst nichts. Und sie dachten, sie wären damit sehr heilig und sehr fromm und etwas christlicher. Aber Paulus in seinem Brief stellt diese Aussage: Wir des Christus, in die Reihe mit wir des Paulus, des Apostels, Petrus und des Apollos. Und will deutlich machen, auch das ist nicht die Lösung. Christus setzt auch Menschen ein, durch die er handelt, wirkt und auch leitet. In unserem Brief ist ja von dem Oberhirten oder dem Erzhirten die Rede, Vers 4, ne? So werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Oberhirte die unverwängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Also hier ist ja nun Jesus Christus und seine Wiederkunft angesprochen. Und er wird dann in diesem Zusammenhang so formuliert, als der Hirte, der Oberhirte, der Erzhirte beschrieben. Und das macht die Bibel schon deutlich: Jesus ist der Hirte. Deswegen sagt auch David: Der Herr ist mein Hirte. Deswegen sagt Jesus von sich selber in Johannes Kapitel 10, ich bin der, nicht einer, sondern ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und obwohl das so ist, sehen wir in unserem Text, dass es Unterhirten gibt. Dass Jesus nicht alles unmittelbar macht, sondern durch Brüder und Schwestern, durch Menschen, sodass wir als Glieder an einem Leib einander dienen mit unterschiedlichen Aufgaben und Funktionen. Ja, er ist das Haupt. Aber das schaltet nicht aus, dass Gemeinde Jesu Christi auch Leitung braucht, verantwortliche Personen, die ein Auge haben auf die Schafe, über sie wachen, sie weiden, versorgen, sich kümmern und sich das zu Herzen gehen lassen. Ja, da ist der Staat mit so vielen Vorschriften. Da ist der Arbeitsplatz mit dem Chef. Da ist in der Familie manchmal Papa der Big Boss, wie auch immer. Jetzt gibt es endlich mal Gemeinde, ne? Wo das alles das nicht gibt. Und die Bibel sagt, doch, Gemeinde ist nicht Anarchie. Man ist nicht selbst sein Oberchef, sondern es gibt Älteste, so eine Formulierung, der Begriff Älteste drückt eine Würde aus, Presbyter. Sie werden auch mal Bischöfe genannt, übersetzt von Martin Luther. Da sieht man schon so einen Hut drauf, aber das stimmt natürlich nicht, sondern Aufseher, die aufpassen. Und sie werden auch im Grunde genommen Hirten genannt, weil sie einen Hirtendienst ausüben. Als Paulus von seiner ersten Missionsreise zurückkehrte und nochmal die Gemeinden besuchte, die er gegründet hatte, setzte er Älteste ein, damit die Gemeinde eine Leitung hat und Verantwortliche. In seinen Pastoralbriefen beschreibt er Kriterien der Ältesten. Und er sagt, wer ein Ältestenamt begehrt oder Dienst, der begehrt eine schöne, eine hohe Aufgabe. Aber das gibt es eben. Das gab es schon in der Synagoge, bevor es überhaupt die Christen gab. Das gab es auch in der griechischen Welt damals. Und so funktioniert diese Welt und das Zusammenleben eben auch in der Gemeinde Jesu Christi, dass es Aufgaben, Dienste gibt und Verantwortlichkeiten. Und bei dem einen ist es diese Aufgabe, bei dem anderen ist es jene Aufgabe. Jetzt könntet ihr denken, na prima, heute Morgen, ich bin im falschen Film, ich bin kein Ältester, kein Hirte, kein Aufseher der Gemeinde, nicht im Vorstand drin, was soll ich hier heute Morgen? Ne, wenn Paulus sagt, an die Ältesten oder ich ermahne euch Älteste. Aber ist es nicht in der Bibel so, dass wir immer auch Prinzipien entdecken? Etwas Wesentliches, eine Haltung entdecken. Selbst wenn du das dritte Buch Mose liest mit all den Reinheitsgeboten, wo du denkst, warum lese ich das hier überhaupt? Es gibt Dinge drin, wo wir das Wesen Gottes erkennen, wo wir Dinge erkennen, die wir auch übertragen können auf unsere Lebensbereiche. Und so denke ich, dass hier Eltern unter uns sitzen, die eine Verantwortung haben für ihre Kinder. Vielleicht Lehrer, irgendwo auch vielleicht ein Chef oder Abteilungsleiter. Vielleicht ist jemand irgendwo im Bürgermeisteramt, wo auch immer im Verein. Vielleicht auch in der Gemeinde, dass er die Jungschaft verantwortet, den Teenkreis oder vielleicht eben auch Ältester und Gemeindeleiter ist. Also irgendwo haben wir alle doch auch einen Verantwortungsbereich. Der ist größer oder auch mal kleiner. Es können auch die Enkelkinder sein. Und vielleicht ein Nachbarjunge, für den man immer betet und sich ein Stück verantwortlich fühlt, weil die Eltern überhaupt keinen Blick mehr für ihn haben. Was auch immer. Und da ist das doch alles wesentlich ähnlich, was hier auch über die Ältesten gesagt wird von Petrus. Wir können also alle daraus lernen. Petrus geht hier unheimlich seelsorgerlich vor. Ne? Die Ältesten unter euch ermutige ich, könnte man übersetzen, ne? Der Mitälteste, Zeuge der Leiden und der Herrlichkeit Jesu. Also er sagt, ich bin ein Mitältester. Er stellt sich da nicht drüber. Hat ja nicht Jesus zu ihm gesagt, Petrus, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen? War er nicht der Apostel schlechthin? Und er stellt sich in eine Reihe mit den anderen Leitern. Und dann merkt man irgendwo, es sind die Ältesten in der Gemeinde und da ist überhaupt kein Bischof mehr drüber. So wie wir Bischof verstehen. Wenn, dann müsste das doch der Petrus sein, oder? Gäbe es über Petrus noch was? Kein Papst, kein Nix ist da zu finden, sondern Petrus, den man zum ersten Papst gemacht hat, der sagt, nö, ich bin über diese Leitung der Gemeinde, gibt's nichts drüber. Ich bin ein Mitältester. Ne? Dann kommt der Oberhirte, Jesus. Und nicht noch bing, 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 sondern da kommen die Ältesten. Und da ist Petrus als Mensch in dieser Reihe drin. Und dann der Oberhirte, Jesus Christus. Und Petrus hat diese Demut, weil er sein eigenes Herz kennengelernt hat, weil dieser Riesenbruch da gewesen ist, eine dreimaligen Verleugnung. Er kommt als ein Gebrochener und neu Geheilter und geht so zu den Menschen. Das macht was. Menschen, die nie einen Bruch hatten in ihrem Leben und dann leiden, sind unausstehlich. Es ist so. Ja. Und niemand wünscht sich einen Bruch. Niemand. Aber wenn du leiden möchtest, mit Barmherzigkeit, Liebe, Vorsorge und Autorität, dann wirst du einen Bruch in deinem Leben gehabt haben. Im Umgang mit deinen Kindern wirkt sich das aus, auch in der Gemeinde Jesu Christi. Wenn nun Petrus hier Anweisungen gibt für den Hirtendienst, für was Verantwortliches, für etwas Leitendes, für andere Dasein, dann spricht er hier nicht so viel über die Aufgabe. Das wäre ja auch ein großes Thema, ne? Also die Schafe pflegen und tragen und was wir für Begriffe in der Bibel haben. Er spricht mal von Weide, die Herde, die euch anbefohlen ist, achte auf sie. Aber er spricht nicht so sehr von dem Was, sondern von dem Wie. Und da geht es nicht darum, was kann ein Leiter? Was hat er alles in den Lehrgängen und Kursen gelernt? Da geht es weniger darum. Was hat er für Begabungen, sondern wie ist sein Wesen? Aus welcher Haltung heraus ist er Leiter und verantwortlich? Darüber spricht Petrus. Und er zeigt drei negative Tendenzen auf. Natürlich immer nicht so ganz toll, davon negativ anzusetzen, aber er tut's. Und warum sollte ich es nicht auch tun? Von drei negativen Tendenzen aus, gegen die man sich zu wehren hat, die man ins Blickfeld kriegen sollte als Leiter, um diese Spur nicht zu verfolgen. Und diese drei Tendenzen, vor denen Petrus warnt, weil sie zutiefst unserem Herzen entsprechen, unserem natürlichen Menschen, weil es in jedem drinsteckt, diese drei Tendenzen wollen wir uns anschauen. Mit diesem Wie, mit welcher Haltung. Vielleicht können wir die erste mal an die Wand schlagen. Vorne. Ja, jetzt sind doch schon die zweite auch schon da. Ist auch okay. Diese erste ist die Tendenz zur Unlust. Das zweite wäre dann die Tendenz zur Gewinnsucht. Und dann können wir das dritte vielleicht auch noch zeigen. Das dritte ist die Tendenz dann zur Herrschsucht. Ja, so passt ganz gut, ne? Zur Herrschsucht. Und hier schreibt Petrus zu diesem ersten Punkt. Er sagt, ihm weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt oder gottgemäß oder im Blick auf Gott. Also diese Aufgabe der Verantwortlichkeit, des Leitens, des für andere Dasein soll freiwillig geschehen. Nicht, weil man genötigt wird oder gezwungen wird. Nicht aus reiner Pflicht muss ich halt. Macht ja sonst kein anderer. Ist irgendwo echt gar nicht schön. Aber wenn es sein muss, bevor es keiner macht. Also nicht aus dieser Pflicht, aus dem Gezwungen heraus, aus der Nötigung heraus. Mach mal wieder einen Hausbesuch. Da musst du unbedingt mal wieder anrufen. Na gut, dann rufe ich halt an, wenn du mir ständig in den Ohren liegst. Da solltest du dich mal wieder um den Teamkreis kümmern. Du vernachlässigst ihn, wenn es schon ein wenig auffällt, dass er verkümmert, dann mache ich auch mal was. Und so weiter und so fort. Da sagt Petrus, nein, diese Tendenz haben wir in uns drin zur Unlust. Weil Leiten hat ja auch unangenehme Punkte. Manchmal muss man auch Schläge einstecken, man kriegt auch nicht immer Dank. Und es ist nicht immer Hurra und toll. Das könnte zur Unlust führen. Oder wenn man auf Nebengleisen unterwegs ist, auf einmal ist der Hausbau viel wichtiger als die Menschen, die mir in Verantwortung anvertraut worden sind. Und auf einmal ist die Urlaubsplanung 10-mal wichtiger wie die Aufgabe, die Gott mir gegeben hat. Und dann kommt es zu dieser Unlust, weil es kollidiert. Und weil man vielleicht auf Lob und Erfolg gewartet hat und sich das nicht so schnell einstellt. Und auf Dauer geht das nicht. Phasenweise kennen wir das, wir sind Menschen. Und es gibt Dinge, da muss man sich in den Hintern treten. Und es gibt Dinge, die wir vergessen, wo jemand sagt, du mach mal. Und dann macht man auch. Aber generell sollte es freiwillig sein. Freiwillig ist das Wort Wille auch mit drin. Ich selber muss es auch wollen. Nicht nur, weil andere es wollen. Es gibt Leute, die haben geheiratet, weil andere es wollten. Und die Frau toll fanden. Und da hat er gedacht, dann finde ich sie auch toll und heirate sie. Aber hat selber nie gewollt. Und irgendwann merkt man das. Und so auch im Dienst in der Gemeinde. Und wo im Verein. Und weiß ich wo. Ich weiß nicht, wo ihr steckt und lebt. Aber da ist das Wort Wille bei freiwillig mit drin. Nicht nur, weil andere es wollen. Sondern weil ich es selber auch will. Und freiwillig bedeutet auch gerne. Das steckt mit drin. Glaub mir das. Und Gott freut sich über nichts mehr, als wenn man ihm gerne dient. Das geht einem ja auch so, ne? Wenn man jemandem eine Aufgabe gibt, vielleicht den eigenen Kindern. Und das ist immer mürrisch. Und nur weil Papa das sagt und hoffentlich schnell zu Ende und dann auch den einmal in die Ecke donnert und wieder weg. Oder jemand macht das auch mal gerne. Kann man von Kindern nicht immer erwarten. Aber der himmlische Vater ist so ein guter Dienstherr. So ein wunderbarer Gott. Sodass es ihn ehrt, wenn wir das, was wir tun, gerne tun und freiwillig tun. Gott schaut also nicht nur auf das Ergebnis, was wir tun. Das denken wir. So viele Stühle gestellt, so oft da irgendwo was geplant, da so viele Stunden investiert, da eine Menge geschleppt und dann summieren wir das alles um ein und das ist der Wert. Ich glaube, das interessiert Gott gar nicht. Sondern ihm interessiert unsere Herzenshaltung. Weil es geht um Liebe, um Gemeinschaft, um Beziehung. Und der Dienst für Gott kann nur aus der Liebe heraus und aus der Freiwilligkeit heraus geschehen, letztendlich, grundsätzlich, prinzipiell. Darum geht's. Martin Luther konnte mal sagen, also man kann eine ganze Welt, extrem, wenn man eine ganze Welt bekehrt ohne den Willen Gottes, ist es weniger wert, als wenn man einen Strohhalm aufhebt, weil Gott es will. Das zeigt mal so die Richtung. Und da geht es um unser Herz. Und Petrus sagt, freiwillig, nicht gezwungen, gern. Das kann drücken, ne? Diene Gott. Okay, ich diene Gott. Diene ihn aber auch noch gerne. Oh Mann, ey. Die innere Gesetzlichkeit ist ja größer wie die äußere pharisäische Gesetzlichkeit. Das muss ich auch noch gerne. Bin ich gerne unterwegs oder nicht? Was sollen wir sagen? Ich glaube, wir müssen den Blick bekommen. Es heißt ja hier freiwillig Gott gemäß. Oder Adolf Schlatter übersetzt ganz toll, freiwillig im Blick auf Gott. Wie komme ich zu dieser Freiwilligkeit? Wie komme ich immer wieder auch zu dieser gerne? Wie komme ich dazu? Nicht im Blick auf die, wenn ich auf die Aufgabe blicke. Nicht, wenn ich auf die Menschen blicke, sondern wenn ich auf Gott, auf Jesus, den Oberhirten blicke. Dann kann das wachsen. Dann kann sich mein Herz immer wieder erfüllen. Dann sage zum Beispiel ich als Pastor mir, all die Schäflein, das sind Menschen, die hat Jesus unendlich lieb. Das sind Menschen, für die hat Jesus sein Leben gegeben. Das sind Menschen, die möchte Jesus alle für ewig bei sich im Himmel haben. Die hat er wunderbar kreiert. Und das sind Menschen, da möchte Jesus, dass denen das gut geht. Und sagt dann zum Werner, du, und ich habe dir die Herde anbefohlen, die Herde Gottes. Anvertraut, gehört dir gar nicht. Anvertraut, dass du sie weidest, versorgst, sicher geistlich auch und auf sie achtest. Und wenn ich mir diese Dinge vor Augen führe und die Dinge wieder richtig geordnet werden, wem was gehört und weil ich eine Leidenschaft Gottes dahinter steckt, hinter dem ganzen Ding, dann schäme ich mich manchmal ein bisschen für die Unwilligkeit. Für die Unlust. Sie hat Gründe. Und da bin ich nicht immer nur Opfer, sondern auch Täter bei diesen Gründen. Dann schäme ich mich ein bisschen für die Unlust und für die Unwilligkeit und für das Gejammer und Gemecker und man sich dann auf das Private ganz schnell verliert und dort sein Glück sucht. Jesus ist der Oberhirte. Er selber ist freiwillig in die Welt gekommen. Johannes 10 sagt er ja, der Mensch, er muss sein Leben nicht geben, sondern der Menschensohn gibt sein Leben freiwillig und gerne für uns aus Liebe. Und so stellt er uns in den Dienst in diese Welt und vertraut hier und da uns Menschen an, ganz unterschiedlich, anvertraut, sie gehören uns nicht, um diesen Menschen im Namen von Jesus zu dienen. Und die Quelle ist Gott selber im Blick auf Gott. Eine zweite negative Tendenz, die es gilt zu widerstehen, ist die zur Gewinnsucht. Da schreibt dann Petrus, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund, innere Überzeugung, Bereitwilligkeit, etwas ähnlich wie freiwillig. Ne? Vielleicht war das damals ein Problem, und wir denken ganz weit weg, dieses Problem, dass man also materiellen Gewinn haben wollte als Ältester. Vielleicht wurde einem immer was zugesteckt. Wurden sie damals schon bezahlt? Ich glaube nicht. Was kann dieser materielle Gewinn gewesen sein? Vielleicht Naturalien oder durch, man ist in den Häusern und man kann auch im ganz negativen Fall Dinge erschleichen, bis hin zu einem Erbe erschleichen. Auf jeden Fall auch, sagt Petrus, macht das nicht aufgrund dessen, was ihr meint, das für euch dabei rausspringt. Ihr seid Älteste, ihr seid Verantwortliche, tatsächlich um zu geben. Psychologisch nicht klug ausgedrückt, ne? Aber ist so. Ihr seid um zu geben und nicht um zu empfangen. Empfangen sollt ihr von oben, wenn dieser Kanal nicht verstopft ist. Empfangen dürft und sollt ihr von oben. Und in Christus ist der ganze Reichtum. Und er wird für uns sorgen. Und als Petrus sagte, was wehrt uns dafür? Da sagt Jesus schon hier auf Erden, hundertfach, ne? Brüder, Schwestern, Häuser, Ländereien und so weiter. Und wie viele haben das auch erlebt? Empfangen werdet ihr von oben. Aber in Horizontale seid ihr beauftragt zu geben. Besser gesagt, weiter zu geben. Nicht zu nehmen und empfangen. Wo das mal geschieht, ist toll. Aber das ist nicht die Quelle. Und das ist nicht der Auftrag. Und das ist auch nicht Sinn der Sache. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Für Hauptamtliche der wichtigste Punkt des ganzen Dienstes. Weil daran steht und fällt der Dienst. Denn es geht nicht nur um materiellen Gewinn, sondern es geht eben auch um ideellen Gewinn. Ich habe ein ganz wichtiges Zitat, vielleicht kann man das mal einblenden, von Thomas Harry. Weiß nicht, ob du es findest. Ja, genau, hier unten. Ne? Schaut euch dieses Zitat mal an. Es kann vielleicht nicht jeder, aber ich glaube, jeder Pastor kann das nachvollziehen. Vielleicht auch jeder Älteste, vielleicht auch die Eltern unter uns. Wir stehen alle in Gefahr, uns an den Schafen zu nähren, statt die Schafe zu nähren. Das ist dieser unbemerkte, hochgradige Missbrauch. Da ist man so mit seinen Kindern, aber im allertiefsten, um auf die Kinder stolz sein zu können. Und weil die Kinder einem einen Wert vermitteln und einen Sinn vermitteln und vielleicht auch Ansehen vermitteln. Damit ist man nicht immer jemand, der den Kindern gibt, sondern der nur von den Kindern empfangen will, auch dann, wenn er gibt. Und wenn die dann nicht parieren und das hinhaut, dann zerbricht dieser Götze. Kinder, Menschen können wir zu Götzen machen, wenn wir von ihnen Sinn, Anerkennung, Lob und Identifikation erwarten. Machen wir sie zum Götzen. Dann wollen wir als Leiter und als Gebende profitieren. Und wenn die da nicht mitspielen, sind wir sauer. Dann werden wir knirschig. Dann lassen wir links liegen. Dann reden wir nicht mehr mit jemandem. Wenn uns jemand nicht lobt, nicht dankt, nicht genügend Anerkennung gibt, nicht genügend Selbstwert zurückschenkt und so weiter, dann haut die ganze Rechnung nicht hin. Dann werden wir hilflos. Von daher, um des schändlichen Gewinns willen, das ist wirklich dieser kritische Punkt, dass wir in der Gefahr stehen, da etwas zu einem Götzen zu machen. Wir stecken hinein, aber unbewusst, um zurückzubekommen. Wir identifizieren uns davon. Das ist im Geistlichen, in den Gemeinden ein ganz starkes Thema, aber auch in anderen Bezügen, wo wir Verantwortung und Leitung haben. Da rauszukommen und von Herzensgrund das zu tun, nicht, weil es um uns und um mich geht, sondern um Jesus Christus, der nicht selber gewinnen wollte, sondern er hielt es nicht für einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich selbst. Jesus hat nur hergegeben. Wirklich. Weil er reich war im Vater, Dein Wille ist meine Speise, konnte er sagen. Davon hat er gelebt. Und wir haben dieses Beispiel Petrus an dieser Stelle auch, weil Jesus dieses Thema hier ganz genau kennt für uns Menschen, wie anfällig wir an diesem Punkt sind. Nachdem Petrus Jesus dreimal verleugnet hatte, fragt Jesus ihn dann ja nachher am Ende, dreimal hast du mich lieb, mal so verkürzt gesagt. Ne? Und Jesus sagt danach jeweils, dann weide meine Lämmer oder weide meine Schafe. Das heißt, bevor Jesus Petrus auf die Schafe loslassen kann, muss erst die Beziehung zu Jesus stimmen. Muss Jesus die Quelle sein, die Liebe sein, von der Petrus lebt und wo er sich selbst verlieren kann. Weil ohne diesen Schritt hast du mich lieb und weide meine Schafe, müsste Petrus sich an den Schafen profilieren und er würde sie kaputt machen. So kann man niemanden auf Schafe loslassen. Und das hat Jesus gewusst und ist mit Petrus diesen seelsorgerlichen Weg gegangen zum Segen für die Gemeinde, zum Segen für die Menschen, die ihm anvertraut waren. Wer bei Gott nicht satt wird, wer nicht an dieser lebendigen Quelle zu Hause ist, der muss sich an Menschen sättigen und er wird sie überfordern und er wird enttäuscht sein und vielleicht ganz gemein werden, wie auch immer. Deswegen diese zweite Tendenz zur Gewinnsucht, wir sollen von Herzensgrund, hier geht es um die Motivation und nicht um des schändlichen Gewinnes willen, dienen und für andere Menschen da sein. Und wir kommen zum letzten, zum dritten Punkt, die Tendenz zur Herrschsucht. Hier schreibt Petrus, Vers 3 dann, nicht als Herren über die Gemeinde oder über einen Bereich der Gemeinde, wortwörtlich, sondern als Vorbilder der Herde, als werdende Vorbilder, wortwörtlich. Also nicht als Herren, nicht herrschen, sondern als Vorbild. Wie oft ist das passiert? Wie schnell fängt das an, dass jemand so liebevoll beginnt in seinem Dienst und eben gerade, wenn das mit der Gewinnsucht die Rechnung nicht aufgeht, man anfängt zu herrschen. Nicht mehr mit der Herde gemeinsam und für die Herde, sondern gegen die Herde Entscheidungen trifft, durchsetzt. Und man findet seine Machthebel. Man kann Geschwister und Menschen gegeneinander ausspielen. Hier redet man so, dort redet man so, über den anderen und so weiter und so fort. Es gibt so viele Herrschaftssysteme, auch in der Christenheit und überhaupt in unserer Welt, um zu seinen egoistischen Zielen zu kommen. Eben nicht zu den Zielen Gottes, eben nicht mit der Gemeinde gemeinsam, sondern gegen und alleine. Jesus selbst warnt ja davor. Er sagt mal zu seinen Jüngern, es soll bei euch nicht so sein wie bei den Herrschern, sie unterdrücken, weil sie Angst haben vor der Meinung des Volkes und ihren Willen. Es soll nicht so sein wie bei den Mächtigen, sie üben Gewalt aus, sondern wer unter euch der Erste sein will, sei euer aller Diener. Das ist etwas völlig anderes, ne? Und hier heißt es nicht herrschen, sondern nicht als Herren, sondern als Diener. Und welch ein größtes Beispiel könnte man haben als Jesus Christus selbst, der hier Vorbild ist, aber auch wiederum Quelle. Er sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr einander tut, wie ich euch getan habe, als er ihnen die Füße waschte. Oder eben nochmal dieser Zusammenhang mit dem Herrschen. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Da gibt es kein größeres Beispiel als der Dienst von Jesus, der uns aber nicht nur Vorbild ist, sondern auch Quelle, selber dienen zu können und nicht herrschen zu müssen. Das Wort Vorbild ist ein unheimlich tolles deutsches Wort. Es ist ein Bild, das man vor sich hat. Und wir denken manchmal, wir leben von dem, was wir hören. Aber was uns eigentlich leitet, ist das, was wir gesehen haben. Und wir haben alle unsere Bilder vor Augen. Wie ist jetzt der Chef nochmal mit dem Lehrling umgegangen? Da haben wir das Bild, er hat ihn angeschrien oder er hat ruhig mit ihm gesprochen. Wie ist Mama mit Papa umgegangen und umgekehrt? Ach Mensch, ich habe noch vor Augen, wie der Papa den Arm um die Mama legt und ihr ein Küsschen gibt und sagt, du, da kommen wir gemeinsam durch. Oder kein Wort miteinander gesprochen. Wie hat man Weihnachten gefeiert zu Hause? Da gibt es kein Buch drüber, so feiern wir Weihnachten, wenn man heiratet. Man hat nur ein Bild. Und das sind dann zwei Bilder. Und wenn es gut gelingt, kriegt man ein eigenes drittes Bild. Wir haben lauter Bilder vor Augen. Momente, Situationen, Begegnungen, ob auf einer Freizeit, wo ich angefangen habe, selber Jugendkreis zu leiten. Jahrelang hatte ich das Bild meines Jugendkreisleiters vor Augen. Ich habe mich mal geärgert, habe gesagt, Werner, bist du blöd? Du kannst das doch wohl mal selber. Also ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, was soll das? Ne? Aber bei vielen Entscheidungssituationen, wie hat er das gemacht? Bombenbild. Bild vor Augen. Keine Dogmatik, ein Bild. Und wir hinterlassen alle eine Unzahl an Bilder bei Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und das bleibt. Das andere verflüchtigt sich normalerweise. Das bleibt. Und welche Bilder sollen die mitnehmen, die wir prägen? Und welche sollen sie nicht mitnehmen? Sicher erwartet niemand ein perfektes Bild, aber vielleicht eine Hand, die gereicht wird, um sich zu entschuldigen und zu versöhnen. Das ist allemal viel, viel mehr wert. Vorbilder brauchen wir. Vorbilder sind wir alle, ob wir wollen oder nicht. Negative oder positive, ermutigende Vorbilder. Und die besten Vorbilder sind wir, wenn wir als Christen aus dem Evangelium leben. Die besten Vorbilder sind wir, wenn wir aus der Gnade leben. Und von dort her einen fröhlichen, darf ich das sagen? Einen fröhlichen, ermutigenden Glauben in dieser Welt leben. Das ist ansteckend. Das prägt mehr wie 10 Predigten. Solche Menschen begegnet man gerne. Und ihr, die ihr älter werdet, ich ja auch. Und irgendwann Opa und Oma seid, bin ich ja auch schon Opa. Und geht es in diese Richtung Weisheit und Barmherzigkeit? Oder geht es in diese Richtung Bitterkeit, Hartherzigkeit? In welche Richtung geht mein Bild? Man wird es mitnehmen und in Erinnerung behalten. Wer aber aus der Gnade lebt, und aus dem Evangelium Jesu Christi lebt, der wird ein gutes Vorbild werden, auch wenn er nicht perfekt ist. Und als Vorbild zu leiten, zu prägen, was für eine wunderbare Aufgabe, was für eine tolle Herausforderung. Ich möchte euch dazu ermutigen und geht zu Jesus, der uns helfen möchte. Paulus sagt mal, wie ich dem Bild Christi nachfolge, so folgt meinem Bild nach. Da ist eine Linie. Und der Ursprung ist bei Christus. Er ist die Liebe, die Freundlichkeit, als erschien die Menschenliebe Gottes oder die heilsame Gnade, so schreibt Titus. Und wer davon lebt, wird davon geprägt und wird ein solches Vorbild sein. Eine Ermutigung für die heutige Generation, ein Hoffnungsschimmer, ein Blick nach vorne. Freiheit und Wahrheit werden sich dort küssen und miteinander verbinden. Das sind drei Tendenzen, die in unserem Herzen drinstecken. Und wenn wir sie nicht entdecken und gegenhalten, werden sie uns prägen. Die Tendenz zur Unlust. Und Petrus sagt, mein freiwillig, nicht aus Zwang. Zur Gewinnsucht, sondern von Herzensgrund. Wir dürfen geben, weil wir Empfangende sind. Und zur Herrschsucht, nein, Vorbilder braucht diese Welt und nicht noch mehr Herren, die über die Köpfe und über die Herzen hinweg regieren. Und der Schlusssatz unseres Textes erscheint wohl dann doch auch noch wichtig zu sein. Da heißt es dann Vers 4, so werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, der Oberhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Vielleicht hat Petrus daraus gehört, irgendwo hört er jetzt so die Ältesten zurückrufen, die Verantwortlichen, Petrus, weißt du eigentlich, wie hart und schwer das manchmal ist? Weißt du auch, dass Leiten und Leiden zusammenhängt? Weißt du auch, dass man die zuerst inhaftiert hat bei den Verfolgungen, die Gemeindeleiter? Weißt du das eigentlich, Petrus? Was erzählst du da? Sprichst du nicht darüber? Petrus weiß das. Er ist der Zeuge der Leiden Jesu, was ja auch bedeutet, er ist mit drin gewesen, ein Stück. Und der Herrlichkeit Jesu, die offenbart werden soll, er weiß das. Und er sagt jetzt nicht, es lohnt sich total, hier auf Erden Ältester zu sein und zu leiden. Man ist der allerreich beschenkteste Mensch, sagt er jetzt nicht. Kann ja mal sein, muss aber nicht. Warum muss? Muss gar nicht. Er wendet den Blick auf die Wiederkunft Jesu und sagt, und dann bekommt ihr den Siegeskranz der Herrlichkeit. Ihr werdet mit ihm leuchten, regieren in alle Ewigkeit, über die Maßen entschädigt werden oder was auch immer damit drin hängen mag. Die Ausleger wissen es nicht. Aber es wird was ganz, ganz Tolles für euch geschehen. Bleibt ihm treu. Er wird euch in alle Ewigkeit segnen und den Siegeskranz der Herrlichkeit schenken. Ich bete noch. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du uns so gut kennst, auch die Neigungen unseres Herzens. Du kennst unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und danke, dass wir damit vor dir stehen bleiben können, dass du unseren Blick zu dir richtest, dass wir von dir Empfangende sind und dass wir nur weitergeben können, was du uns gibst. Ich bitte für jeden Einzelnen unter uns, dass du ihn segnest in den Aufgaben und Bereichen, in die du ihn hineingestellt hast, anvertraut hast. Und für uns alle, Herr, dass wir zu Hause sind, an der Quelle des Lebens und schöpfen. Amen.
Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran. Informationen zur Sendung und zum Empfang gibt es unter www.weltweit-magazin.org.